Ja, meine Stimme ist nicht so gut heute. Darum zwischendurch ein Schluck Wasser. Und danke, Fritz, dass du den Abschnitt schon vorgelesen hast. Wir sind also im 1. Samuelbuch, Kapitel 23. Und danke auch für die Einordnung da, ein bisschen geografisch, damit wir ungefähr wissen, wo wir uns da bewegen. 1. Samuel 23. Das hatte Fritz auch gesagt. Es rückt jetzt eigentlich mehr und mehr David so in den Vordergrund, in den Mittelpunkt. Er ist schon längst zum König bestimmt worden, aber er übt das Amt noch nicht aus. Sein Vorgänger, Saul, ist noch an der Macht und er unternimmt Verschiedenes, um David von der Übernahme des Amtes abzuhalten. Er schreckt nicht davor, ihn zu verfolgen, auch ihn umzubringen. Das ist die Geschichte, auch in diesem Kapitel. Frühe Geschichte des Volkes Israel. Aber es sind in diesen Geschichten immer auch Wahrheiten für uns verpackt. Und wir probieren vielleicht die eine oder andere heute auch auszupacken. Es gibt verschiedene Herausforderungen, Schwierigkeiten, denen David hier in diesem Abschnitt begegnet. Also Herausforderungen, Schwierigkeiten. Das Erste, was ich hier herausgreifen möchte, ist die Unsicherheit seiner Mitarbeiter oder seiner Mitstreiter. Vers 3 heißt es da in unserem Kapitel 23, die Männer Davids sprachen zu ihm, siehe, wir fürchten uns schon hier in Juda und sollen nun hinziehen nach Keila gegen die Schlachtreihen der Philister. Das kann auch einen starken Leiter verunsichern. Die engsten Mitarbeiter stellen seine Entscheidung in Frage. David hatte zwar Gott gefragt, ob er den Krieg gegen die Feinde aufnehmen soll. In Klammer gesagt, was eigentlich die Aufgabe von Saul gewesen wäre, von Saul und seiner Armee gegen die Philister hier vorzugehen. Aber der, von ihm hören wir nichts, dass er da irgendeinen Finger rührt. Also David hat Gott gefragt, soll ich hingehen nach Keila, da wo die Philister wüten und da die Ernte vernichten wollen und die Stadt einnehmen wollen. Und Gott hatte ihm grünes Licht gegeben. Aber nun die Antwort der Mitstreiter, wir fürchten uns schon hier in Juda und sollen nun gegen die Philister in den Kampf ziehen. Nein, danke, das brauchen wir nicht. Was denkst du, David? In Juda, da sind wir doch einigermaßen sicher, einen Krieg gegen die Philister, da möchten wir lieber Abstand nehmen. Das heißt, seine Leute ziehen die Sicherheit in Juda einer neuen Herausforderung vor. Das ist menschlich. Viele ticken so. Herausforderungen sind immer mit Risiken verbunden. Und manche scheuen das Risiko, wollen das nicht unbedingt. Ich weiß nicht, zu welcher Kategorie du gehörst. Es gibt ja auch so Vorwärtsbrecher, so solche, die das Risiko lieben und auch herausfordern. Aber hier sehen wir solche, die eher zurückdrängen. Die wollen eher Risiko vermeiden. Wer weiß schon, was das wirklich bringen würde, wenn wir uns aufmachen hier gegen den Feind. Was ist unsere Rolle? Was ist deine Rolle? Gehst du eher voran wie David? Er möchte in den Krieg ziehen. Oder bist du eher der Bremser, der lieber in der relativen Sicherheit bleibt? David hat sich aufgemacht und seine Leute sind ihm schlussendlich gefolgt, haben das Risiko doch auf sich genommen und haben dort der Stadt geholfen in diesem Kampf gegen die Philister. Nun war David also gehorsam gegenüber Gott. Er war am richtigen Ort. Er handelt so, wie Gott es ihm gesagt hat. Aber dann stellt sich heraus, und das ist ein nächstes Hindernis, er sitzt in der Falle. Vers 7 heißt es hier, Saul wurde gesagt, dass David nach Keila gekommen wäre und Saul dachte, Gott hat ihn in meine Hand gegeben, denn er ist eingeschlossen. Er ist eingeschlossen in einer Stadt mit Toren und Riegeln. Da kann er mir nicht entkommen, denkt sich Saul. David sitzt in der Falle. Sein Verfolger hört es, wo er sich aufhält, und Saul rechnet sich eine gute Möglichkeit auf, David endlich zu finden und ihn zur Strecke zu bringen. Also David ist am richtigen Ort, Gott hat ihn dorthin gesandt, und doch wird es für ihn jetzt ein unsicherer Ort. Das hat mich etwas irritiert, wie ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wieso jetzt, Gott? Du wolltest doch, dass er dort in die Stadt geht. Ich weiß nicht, kennen wir solche Situationen? Da hatten wir den Eindruck, etwas Gutes zu tun, womöglich ausdrücklich im Auftrag Gottes zu handeln. Und dann erweist sich das nicht als dauerhaft. Wie können wir das erklären? Nun, ich denke, Gott ist mit uns unterwegs. Ihm nachzufolgen ist kein Ruhekissen. Ihm nachzufolgen ist kein Ruheplatz. Er will uns weiterführen. Vielleicht nicht immer äußerlich, vielleicht manchmal innerlich. Dass wir uns von alten, unguten Gewohnheiten verabschieden. Dass wir Neues wagen in seinem Namen. Dass wir Altes zurücklassen. Manchmal ist es hier, wie bei David, auch ein Ortswechsel sogar angesagt. Gott führt David weiter. Ich weiß nicht, wo du steckst. Vielleicht will Gott dich auch weiterführen. Vielleicht nicht unbedingt örtlich, geografisch, vielleicht innerlich. An einen neuen Ort, eine neue Erfahrung, eine neue Herausforderung. Das war also die zweite Schwierigkeit hier. David sitzt in der Falle. Jetzt gibt es eine dritte noch, Vers 12. David wird fallen gelassen. David hat gefragt, wie er also merkt, der Saul hat das mitbekommen, dass er da in der Stadt ist. Und da fragt er Gott wieder, werden die Bürger von Keila mich und meine Männer an Saul überantworten oder ausliefern an Saul? Und der Herr sprach, ja. David wird fallen gelassen. Saul hatte bemerkt, dass David hier in der Falle sitzt. Das ist ja normal, der Feind sucht nach einem Weg, David zu stellen. Er erkundet seine Möglichkeiten. Doch Gott führt David weiter. Vers 13 heißt es, David machte sich auf mit seinen Männern. Es waren etwa 600 und sie zogen fort von Keila und streiften da und dort umher. Aber eben, weil er gemerkt hat, die Leute, die sind gegen ihn. Das muss schlimm sein für David. David fragt Gott um Rat. Und Gott sagt ihm, sie werden gegen euch sein. Nun, so schlimm wäre das noch nicht. Immerhin hat David 600 wehrhafte Männer an seiner Seite. Er sitzt in einer Stadt. Eine Stadt kann man nicht so leicht einnehmen, die muss man belagern. Aber das Tragische eben, dass die Bewohner der Stadt, mit denen er also zusammen eingeschlossen wäre, wenn er da nicht fliehen würde, diese Bewohner der Stadt, denen David vorher zur Hilfe geheilt ist, die stellen sich jetzt unerwartet gegen ihn. Vorher noch Freund und jetzt plötzlich Feind. Stellt euch das vor. Vorher noch Freund und jetzt plötzlich Feind. Wie das denn? Und noch etwas, Saul, der vorher keinen Finger gerührt hat, um diese Stadt und ihren Bewohnern zu helfen, der hat plötzlich Zeit und der hat plötzlich Kraft und der stellt plötzlich ein ganzes Heer zusammen, um in diese Stadt David aufzugreifen. Was passiert hier? Menschen erweisen sich als wenig vertrauenswürdig an dieser Stelle. Sogar die, die Hilfe bekommen haben von David. Absolut unzuverlässig. Stellen sich gegen ihn. Wie bitter ist das? Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erlebt haben. Da setzen wir uns ein, da meinen wir es gut. Und dann stellen sich genau die gegen uns, denen wir helfen wollen. Vielleicht auch helfen konnten. Eine bittere Erfahrung, die wir vielleicht da und dort auch schon gemacht haben. Menschen können und Menschen werden uns da und dort enttäuschen. Das ist die Erfahrung hier von David. Und manchmal sind es ja auch wir, die andere enttäuschen. Also ein Hindernis, eine Schwierigkeit, David wird fallen gelassen. Damit nicht genug. Die nächste Schwierigkeit, David wird verraten. David wird verraten. Da steht hier, die Siphiter da, die zogen hinauf zu Saul nach Gibea und sprachen, David hält sich bei uns verborgen auf den Bergfesten in Horesha auf dem Hügel, der südlich von Jeschoim liegt. Ist's nun, König, deines Herzens Verlangen hinabzukommen? So komm, wir wollen ihn dem König überantworten. Wir wollen ihn verraten. Auch das schmerzt. Zuerst also die Menschen, denen er geholfen hat, die ihn fallen lassen, die sich gegen ihn stellen, nichts Besseres zu tun haben, als Saul seinen Aufenthaltsort zu verraten und ihm sogar anbieten, David gefangen zu nehmen. Und nun hier die Menschen, denen er nichts Schlechtes getan hat, aber die sich nun auch gegen David stellen. Sie haben nichts Besseres vor, als zu Saul zu gehen und zu sagen, du, wir wissen, wir kennen den Aufenthaltsort. Das ist unser Gebiet, wir kennen uns da aus. Wir können ihn ausliefern in deine Hand. Schräg, irgendwie. Alle scheinen sich gegen David zu verschwören. Obwohl er doch der ist, den Gott auserwählt hat, König zu sein für sein Volk. Der Weg dorthin führt durch schwierige Abschnitte. Und das ist uns vielleicht manchmal nicht bewusst. Wir können ganz im Willen Gottes leben, ganz unterwegs sein auf seinen Wegstrecken und trotzdem kommen Schwierigkeiten auf uns zu.
Trotzdem tauchen Hindernisse auf. Trotzdem können wir krank werden. Wir können liebe Menschen verlieren. Wir können verleugnet werden. Wir können angegriffen werden. Nicht so sehr durch Waffen heutzutage unter uns. Vielleicht durch Worte, vielleicht durch Taten. Gottes Wege sind nicht immer einfache Wege. David muss das hier erfahren. Und es könnte sein, wir haben das auch schon erfahren. Oder wir sind vielleicht gerade drin in so einer schwierigen Wegstrecke. Oder es könnte noch auf uns zukommen. Die Herausforderungen, die Schwierigkeiten aus dem Leben von David. Noch einmal die Unsicherheit der Mitarbeiter. Dann der sichere Hafen, der sich aber als Falle herausstellt, diese Stadt. Die Menschen, denen er geholfen hat, die ihn jetzt fallen lassen. Und die Menschen, die bereit sind, ihn zu verraten. Eine geballte Ladung und Schwierigkeiten. Wie hält David das aus? Wie hält er durch? Wie kommt er da raus? Wie kann er da am Weg Gottes für sein Leben festhalten? Nun, es gibt auch Hilfen. Und auch die sehen wir hier in diesem Kapitel 23 aus dem, im 1. Samuel-Buch. Nämlich eine Hilfe, die David hier immer wieder anwendet. David ist im Gespräch mit Gott. David ist im Gespräch mit Gott. Vers 2 heißt es, da befragte David den Herrn. Oder Vers 4, da befragte David wieder den Herrn. Vers 10, und David sprach, Herr Gott Israel. Also bei all den Ereignissen rund um die Hilfe, die David anderen leistet, fällt auf, David ist im ständigen Gespräch mit Gott. Er will ausdrücklich nicht eigenmächtig handeln. Also er ist nicht der sagt, ich bin stark, ich habe 600 kräftige Krieger und ich gehe jetzt und ich erobere da die Stadt, ich helfe den Bewohnern. Nein. Er will es ausdrücklich nur tun, wenn Gott sein Ja dazu gibt. Er will im Namen des Herrn handeln. Nun, wie das Gespräch mit Gott ausgesehen hat, hier, das wird gar nicht geschildert. Hat er eine Stimme gehört? War es eine innere Überzeugung? Hat er einen Traum gehabt? Ist ein Prophet gekommen? Das wird eigentlich nicht näher ausgeführt. Für uns wäre es vielleicht interessant zu wissen, aber es wird uns nicht beantwortet. Offenbar ist die Frage nach dem Wie Gott redet, ist offenbar nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass er redet, dass Gott redet. Und wichtig ist, dass David hört. Also wenn Gott redet und keiner hört, hilft es auch nicht. Aber David ist bereit zu hören. Gott hat verschiedene Wege, wie er Menschen mit seinem Wort erreicht. Wichtig dabei ist, offen zu sein für sein Reden. Und dafür braucht es oftmals Stille. Äußerlich still werden, innerlich zur Ruhe kommen. Denn wir leben in so unruhigen, lauten Zeiten, dass wir leicht die leise Stimme Gottes überhören. Aber das ist eine Hilfe auch für uns in schwierigen Situationen, das Gespräch mit Gott suchen. Das eine, das Gespräch mit Gott suchen. Und eine zweite Hilfe hier, ein Freund. Ein Freund ermutigt und stärkt David. Ein Freund ermutigt und stärkt David. Das ist Vers 16. Ab Vers 16 heißt es, Jonathan, Sauls Sohn, machte sich auf, ging hin zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott und sprach zu ihm: Fürchte dich nicht. Sauls, meines Vaters Hand wird dich nicht finden. Und du wirst König werden über Israel. Und ich werde der Zweite sein nach dir. Und das weiß auch Saul, mein Vater. Und sie schlossen beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. Ein Freund ermutigt und stärkt David. Was für eine schöne Sache, wenn ein Freund da ist oder eine Freundin, die uns stärkt, die uns tröstet, oder der uns stärkt, der uns tröstet, ermutigt. Haben wir das schon erlebt? Ich habe das mehrfach schon erfahren dürfen und bin dafür total dankbar. Erst vor wenigen Tagen hat so ein Freund im Buchladen, der ist spontan vorbeigekommen, hat gefragt, wie es mir geht. Und nachdem ich ihm geschildert habe, was mich damals etwas bedrückt hat, da hat er gesagt: Komm, wir beten. Da mitten in Lifebooks sind wir zusammengestanden, haben mir die Hand auf die Schulter gelegt und wir haben gebetet. Das ist etwas Kleines im Grunde. Nichts Großartiges. Aber etwas so Wohltuendes. Etwas so Hilfreiches. Wie muss das umso mehr für David gewesen sein, als er unvermittelt hier seinen Freund trifft. Jonathan, als der auftaucht. Der hat sich ja nicht angekündigt über WhatsApp. Der war einfach da. Irgendwie hat er vernommen wahrscheinlich, der Jonathan, von den Schwierigkeiten. Da wollte er offenbar unbedingt David noch einmal begegnen und ihn ermutigen. Und wie er das tut. Ich finde Vers 16, hier ist einer der schönsten Verse in der Bibel, die wir im Blick auf Freundschaft finden können. Was ist da zu lesen? Jonathan stärkte sein Vertrauen auf Gott. Jonathan stärkte das Vertrauen von David auf Gott. Vielleicht spürt er das, dass etwas durch diese Schwierigkeiten, durch diese Herausforderungen, von denen wir gesprochen haben, dass dieses Vertrauen vielleicht etwas ins Wanken geraten ist. Das können wir uns gut vorstellen. Und deshalb dieser Satz: Er stärkte das Vertrauen auf Gott. Können wir einem Freund einen größeren Dienst erweisen als genau das, was Jonathan hier tut? Das Vertrauen auf Gott stärken. Egal in welcher Situation jemand steckt. Das Vertrauen auf Gott stärken. Ich glaube, dass es letztlich darum geht in unserem Leben, dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen, auf den lebendigen Gott, auf diesen Vater von Jesus Christus. Und wo dieses Vertrauen erschüttert wird durch Umstände, durch Angriffe, durch Herausforderungen, so wie David das erlebt oder anderes, was in eurem Leben da ist es so segensreich, einen solchen Freund zu haben, der genau das tut, was das Wichtigste ist. Dieses Vertrauen neu stärken, das Vertrauen in Gott. Zwei Fragen in diesem Zusammenhang. Hast du so einen Freund? Hast du so eine Freundin, die das tut bei dir? Dich aufsucht, dich nicht fallen lässt, dir keine Vorwürfe macht, sondern einfach diesen Dienst tut, das Vertrauen zu stärken. Also den Blick von den Umständen wieder weglenken, hin zu ihm, zu diesem Herrn oder zu diesem Leuchtturm, von dem wir vor einem Lied gesungen haben. Hast du so einen Freund? Das ist wirklich ein großes Geschenk, ein großer Segen. Und die zweite Frage, bist du selbst so ein Freund oder eine Freundin? Tust du das auch an anderen? Denn wir können ja beides sein. Hin und wieder wie David, der verfolgt wird, der großen Hindernissen und Schwierigkeiten gegenübersteht. Ja, gibt es auch in unserem Leben. Und hin und wieder sind wir aber auch wie Jonathan, der in relativer Sicherheit lebt und der sich dann doch aufmacht in die Wüste, heißt es hier, zu seinem Freund, der in Schwierigkeiten steckt, um ihm diesen Dienst der Freundschaft zu erweisen, ihn wieder neu und ganz auf Gott hinzuweisen. Ihn zurückzuführen ins Vertrauen zu Gott. Was für ein Dienst, was für ein Segen. Fürchte dich nicht, sagt Saul ganz schlicht, Vers 17. Es sagt Jonathan, fürchte dich nicht. Da spricht er seinem Freund David zu. Und ich meine, es braucht oft gar nicht die großen Worte. Es braucht oft diese einfachen, diese klaren, diese deutlichen Aussagen. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und was es auch braucht, zuhören, das steht jetzt hier nicht ausdrücklich. Aber oft ist es das, was Menschen auch schon hilft, ihnen einfach zuzuhören, wo sie in Schwierigkeiten stecken. Fürchte dich nicht, und dann gibt Jonathan drei Gründe, wieso sich David nicht fürchten muss, nämlich Saul wird dich nicht finden, der erste. Zweitens, du wirst König werden über Israel. Und ein dritter, ich werde der Zweite sein nach dir. Saul wird dich nicht finden. Für Jonathan steht das fest. Auch wenn er sein ganzes Heer aufbietet, Jonathan ist überzeugt davon, Gott wird dich schützen. Saul wird dich nicht finden. Gottes Plan ist gemacht. Und auch das gehört zu Gottes Plan. Gott wird zu seinem Wort stehen und David wird König werden. Auch davon ist Jonathan überzeugt. Gottes Plan kommt zur Durchführung. Auch wenn sich Menschen dagegen erheben, wie der Saul mit seiner Armee, auch wenn sie meinen, sie wüssten es besser oder sie könnten da noch was ändern, weil sie so einen großen Einfluss haben mit ihrer Kraft, mit ihrem Geld vielleicht. Gott kommt zum Durchbruch. Gott kommt zum Ziel. Immer. Auch heute. Auch mit dir und mit dem Plan über deinem Leben. Gott kommt zum Ziel. Trotz der Feinde. Trotz den Hindernissen, trotz den Schwierigkeiten, Gott ist noch nicht am Ende. Jonathan, er weiß das nicht nur, dass er eben, dass David König wird. Er zieht daraus auch die richtigen Schlüsse. Er sagt, ich werde der Zweite sein nach dir. Er könnte ja auch aufbegehren. David, du nimmst mir meinen Platz weg. Ich bin der Königssohn. Ich bin eigentlich der natürliche Nachfolger. Nein, er stellt sich nicht gegen Gottes Plan, der Jonathan. Im Gegenteil, er unterstellt sich und sein Leben vollständig diesem Plan und findet darin seinen Platz. Wie wunderbar. Wenn Menschen sich ganz unter Gott und seinen Willen einordnen und wenn sie erkennen, wo ihr Platz ist, ist für alle befreiend. Jonathan muss sich nicht gegen David auflehnen. David muss nicht kämpfen mit ihm um den Platz. Beide haben ihren Platz gefunden. Keiner muss mehr um Anerkennung kämpfen. Keiner muss mehr darum ringen, wer ist der Erste, wer ist der Bessere. Alles ist geklärt. Unter der Führung von Gott findet jeder seinen Platz und seine Aufgabe. Auch du. Jeder findet seinen Platz und seine Aufgabe. Ja, David hat Schwierigkeiten und Herausforderungen genug in seinem Leben vorgefunden, aber er hat darin auch Hilfe gefunden. Er hat Hilfe gefunden. Im Gespräch mit Gott, im Hören mit Gott, auf sein Wort und durch seinen Freund. Und ganz am Schluss, auch durch das direkte Eingreifen Gottes. Denn Saul hat sich ja aufgemacht und da war diese Situation am Berg, da haben sich beide schon angenähert, Saul und David. Und dann wird da plötzlich die Mitteilung gebracht, Vers 27, in diesem Kapitel 23, da kam ein Bote zu Saul und sprach, komm eilends, denn die Philister sind ins Land eingefallen. Da ließ Saul davon ab, David nachzujagen und zog ihn den Philistern entgegen. Für mich ist das, Gott greift ein zur richtigen Zeit. Gott greift ein. Und auch das ist etwas, was wir einfach da und dort erleben dürfen. Gott greift ein, da wo wir am Ende sind. David hat keinen Einfluss darauf, dass jetzt dieser Kampf stattfindet. Und dass dann ein Bote kommt zur rechten Zeit. Und dass Saul so reagiert, wie er reagiert. Nämlich nicht so wie am Anfang des Kapitels, wo er keinen Finger rührt, sondern jetzt macht er sich auf. Zu dem Zeitpunkt, wo es David braucht. Gott ist da heute. Und er will auch zu dir sagen, fürchte dich nicht. Was auch deine Herausforderungen sind, fürchte dich nicht. Ich bin da und es gibt diesen Platz für dich, auch für dich, unter meiner guten Hand. Wie hat der Fritz gesagt und wie sagt es David? Ich bin der gute Hirte. Du darfst dein Leben ihm anvertrauen. Und wir dürfen uns auch stärken, so wie Jonathan das getan hat. Wir haben hier nach dem Gottesdienst jeweils einen Gebetsdienst. Heute ist die Gertrude da. Vielleicht braucht jemand Gebet, dann darf sich an die Gertrude wenden, sicher auch an andere. Und wir können uns diesen Dienst tun, einander zu stärken, einander zu helfen, einander neu hinzuweisen auf unseren Gott. Amen.